Bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns gerade mit Fitness-Trackern beschäftigen, diesen kleinen Geräten, die unseren körperlichen Zustand und unsere Sportlichkeit vermessen.
Matthias Finger, unser Autor, war, wie wir gerade im Selbstversuch gehört haben, begeistert von dem kleinen Gerät. Aber vielleicht war das ja nur Anfangsbegeisterung.
Die Psychologin Christiane Attig forscht an der TU Chemnitz zum Thema Nutzerinteraktion mit Activity-Trackern. Und wir haben mit ihr über die Fitness-Tracker und was sie mit uns machen gesprochen.
Zuallererst wollten wir wissen, mit dieser Art Gerät ist ja das Ideal von körperlicher Gesundheit durch Bewegung verknüpft. Aber helfen die wirklich, gesünder zu bleiben?
Ja, die Studienlage zu dieser konkreten Frage ist überraschenderweise ziemlich spärlich noch. Aber generell könnte man sagen, ja, die können schon dabei helfen, einen gesünderen Lebensstil zu entwickeln. Wenn man sich jetzt methodisch etwas anspruchsvollere und kontrollierte Studien mit Prä-Post-Design anschaut, also solche, die sich angucken, wie ist jetzt das Verhalten vor, während und nach dem Tragen des Fitness-Trackers, dann kann man sehen, dass sich die Schrittzahl tatsächlich signifikant erhöht durch das Tragen des Trackers. Und das kann auch zur Gewichtsreduktion unterstützend wirken.
Wobei man hier die Frage nach der Henne und dem Ei ja stellen könnte, will sagen, legen sich die Leute Fitness-Tracker zu, weil sie eben auch wirklich mehr laufen wollen und abnehmen wollen? Oder ist der Effekt umgekehrt?
Wahrscheinlich sowohl als auch. Also das haben wir in einer Studie auch tatsächlich uns angeschaut. Warum fangen sie an zu tracken? Warum legen die sich so einen Tracker zu? Und da haben wir gefunden, dass es im Vordergrund nicht zwei verschiedene Arten von Motivation gibt. Man kann das ganz grob so runterbrechen, dass man sagt, okay, entweder ich nutze den Tracker, weil ich mehr über meine persönlichen Daten erfahren will, weil ich ein Interesse an den Daten habe, weil es mir Spaß macht, mich damit auseinanderzusetzen. Oder ich nutze den Tracker eben, um ein externes Ziel zu erreichen, wie beispielsweise ich möchte fitter werden oder ich möchte abnehmen. Es ist aber auch zu beachten, dass sich diese Motivation nicht gegenseitig ausschließen. Das heißt, sie können auch gemeinsam auftreten. Und insofern würde ich sagen, in Bezug auf Ihre Frage, das kann sowohl als auch der Fall sein.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was passiert, wenn man sich einen Fitness-Tracker selber zulegt. Jetzt steht ja gerade Weihnachten vor der Tür. Vielleicht bekommen ja manche von uns den auch geschenkt. Wie verändert denn das Tragen eines Trackers unser Verhalten und ist doch jetzt auch abhängig davon, ob er mir aufgezwungen wird oder ich ihn mir selber hole?
Ja, genau. Das ist tatsächlich sehr ausschlaggebend, aus welchen Gründen ich mir den Tracker zulege. Der Tracker kann ganz viele verschiedene Auswirkungen auf unser Verhalten haben. Und idealerweise, das ist jetzt so die Idealvorstellung, wäre das ja so, dass ich anfange, den zu tracken und meine sportliche Aktivität und meine Alltagsaktivität wird gesteigert. Und diese Aktivitätssteigerung wird mit der Zeit zur Gewohnheit. Und irgendwann müsste ich diese externe Kontrolle des Trackers nicht mehr brauchen. Es kann aber auch dazu führen, dass die Aktivitätssteigerung an den Tracker an sich gekoppelt ist und ich sozusagen wieder fauler werde, wenn ich den Tracker mal vergesse zu tragen. Das ist was, was wir in unserer zweiten Studie betrachtet haben. Und das kennen vielleicht auch einige Nutzer aus ihrem Alltag, dass sie nochmal eine extra Runde ums Haus drehen, aber nicht, weil sie jetzt ihrer Gesundheit was besonders Gutes tun wollen, sondern einfach, weil ihnen noch 1000 Schritte bis zum Tagesziel fehlen. Oder dass sie, wenn sie den Tracker mal nicht dabei haben, sich nicht so sehr beim Sport anstrengen, weil der Tracker ja die verbrannten Kalorien sowieso nicht so genau zählen kann. Und das sind Anzeichen dafür, dass es eine gewisse Art von Abhängigkeit vom Tracker geben kann, insofern, dass das Ausführen, aber auch der Spaß an der Bewegung einzig davon abhängt, ob ich den Tracker trage oder nicht. Und außerdem, und das finde ich persönlich ein sehr spannendes Phänomen, gibt es auch Hinweise darauf, dass der Tracker nicht nur unser Verhalten beeinflusst, sondern auch unser Denken und Fühlen. Dass wir beispielsweise Schritte als weniger wert, in Anführungsstrichen, erachten, wenn wir sie nicht zahlenmäßig auf dem Display sehen. Also wenn man irgendwie merkt, der Tracker hat nicht so richtig mitgezählt, dass man sagt, na toll, jetzt bin ich umsonst gelaufen. Oder wenn wir ohne den Tracker weniger Spaß am Sport haben. Und was auch interessant ist, was wir auch gefunden haben, ist, dass solche negativen kognitiven und emotionalen Auswirkungen offenbar besonders diejenigen Leute betreffen, die den Tracker nutzen, um ein externes Ziel zu erreichen, sprich um abzunehmen oder um fitter zu werden.
Die Daten Ihrer Studien wurden ja größtenteils mit Fragebögen an Probanden erfasst. Gibt es da nicht die Gefahr, dass die Leute gerade bei so einem Thema wie Fitness nicht ganz ehrlich sind bei der Beantwortung?
Also das Problem, das kennen wir auch generell aus der Psychologie. Immer wenn es um Fragebogenstudien geht, dann gibt es das Problem der sozialen Erwünschtheit. Das bedeutet, dass Probanden eben so antworten, dass sie sich selbst und anderen gegenüber möglichst positiv dargestellt werden. Und das passiert sogar bei anonymen Befragungen, wo überhaupt kein Rückschluss auf die Person an sich möglich ist. Aber generell, wenn wir davon ausgehen, dass in unserer Studie jetzt sozial erwünscht geantwortet wurde, könnte man auch schlussfolgern, dass die Effekte, die wir gefunden haben, wahrscheinlich sogar eher unterschätzt werden.
Jetzt sind ja die Daten, die die soziale Erwünschtheit der Frauen kontrollieren können, auch da in den Geräten. Gibt es da auch Zusammenarbeit mit den Herstellern?
Also von unserer Seite aus nicht, wobei das schon richtig cool wäre, um das so zu sagen. Wir in der Psychologie, oder wenn ich jetzt konkret auf unsere Studie münze, aufgrund des Studiendesigns sind nur sehr begrenzte Schlussfolgerungen möglich, weil wir eben diese objektiven Nutzungsdaten eben nicht haben, die den Herstellern natürlicherweise vorliegen. Eine Idee, die man da untersuchen könnte, wäre, ich habe ja gerade gesagt, naja, die Leute, die eher von solchen negativen Konsequenzen betroffen sind, das sind eher die, die externe Ziele haben, die beispielsweise abnehmen wollen. Also könnten wir uns ja mal angucken, ob irgendwie der Body Mass Index der Person damit zusammenhängt, wie oft und wie lange die Nutzer beispielsweise am Tag auf die App schauen oder auf den Tracker an sich. Weil, was man auch schon gefunden hat in vorherigen Studien, die Personen, die den Tracker nutzen, weil sie abnehmen möchten, die zeigen mit höherer Wahrscheinlichkeit eher obsessives Verhalten. Die checken also sehr oft in sehr kurzer Zeit durch kurze Blicke aufs Display oder in die App, wie die Werte jetzt gerade sind. Und sowas können wir ja durch Fragebögen überhaupt nicht erfassen. Also für solche Fragestellungen, gerade um das mit objektiven Daten zu untermauern, wäre das ziemlich cool. Wir können uns da durch Langzeitstudien behelfen, bei denen Probanden die Zustimmung geben, dass man ihre Aktivitätsdaten bekommt. Das Problem ist aber, dass es sich dann nicht mehr um eine breite Bevölkerungsstichprobe handeln würde. Und in solcher Art von Studien ist die Stichprobengröße auch generell sehr begrenzt, weil solche Studien halt sehr aufwendig und sehr teuer sind.
Weil Sie immer wieder gesagt haben, dass die Menschen, die am ehesten so einen externen Reiz haben oder vielleicht eine medizinische Indikation, fit bleiben zu müssen und das über den Fitness-Tracker machen wollen, am ehesten sozusagen darunter leiden, dass es gar nicht so gut funktioniert. Heißt das eigentlich, dass aus Fitness-Trackern nur der Vorteile zieht, der eh schon fit ist?
Würde ich nicht zwingend mit Ja beantworten. Was wir gefunden haben, ist, dass für eine kontinuierliche Nutzung wichtig zu sein scheint, dass ich ein wertfreies Interesse an meinen Daten habe. Dass ich, wenn ich mal in Anführungsstrichen nur 9.000 statt 10.000 Schritte erreicht habe, dass ich da nicht enttäuscht bin, sondern das eben als Information annehme, ohne mir Stress oder Druck zu machen. Was natürlich leichter gesagt ist als getan. Und eigentlich müsste deswegen das Tracker-Feedback schon von Herstellerseite so gestaltet sein, dass es möglichst wenig Stress auslöst und Druck aufbaut. Aber wie gesagt, es kommt halt immer auf die persönliche Wahrnehmung der Nutzer an. Was bei dem einen Stress auslöst, motiviert den anderen. Und ich würde jetzt sagen, es kommt weniger auf das Ziel per se an, was ich damit erreichen möchte, sondern wenn man jetzt selbst merkt, dass man den Zahlen auf dem Display vielleicht ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit schenkt oder vielleicht sogar seine Stimmung davon beeinflussen lässt, ob man sein Ziel erreicht hat oder nicht, oder sogar die Art der Aktivität nicht mehr von den persönlichen Vorlieben abhängig macht, sondern davon, was der Tracker wirklich messen kann, dann sollte man vielleicht die Nutzung überdenken und überlegen, ob man nicht vielleicht auf unerwünschte Weise vom Tracker beeinflusst wird. Weil das ist natürlich ein Faktor, der dann wahrscheinlich auch schnell zum Abbruch der Nutzung führen würde.
Die Psychologin Christiane Attig über die Auswirkungen von Fitness-Trackern. Wir danken für das Gespräch. Und Markus, um deine Frage gleich vorwegzunehmen. Nein, ja. Fitness-Tracker kommen in meiner Welt nicht
vor. Ach so, verstehe.
Ich sehe aber hier an deinem Arm, sehe ich da so ein kleines Gerät.
Da siehst du so ein kleines Gerät.
Sehe ich richtig?
Ja.
Ja, und was macht es?
Es ist eine Smartwatch, aber es hat halt auch die Fitness-Tracker-Funktionalitäten und macht insbesondere, dass für jeden Tag gemessen wird, vergehen 60 Minuten, ohne dass ich aufgestanden bin. Wenn nein, Bonuspunkt, wie viele Minuten habe ich mich körperlich bewegt und wie viele Kilokalorien habe ich verbraucht? Und das finde ich wirklich ganz spannend. Und ich hatte tatsächlich diesen Korrumpierungseffekt auch, kurz nachdem ich sie hatte, also relativ kurz, nachdem ich so dachte, wenn es nicht dabei ist, dann muss ich auch nicht laufen. Aber dann habe ich gedacht, das ist ja Quatsch. Und seitdem benutze ich es eher als so eine Art Fingerzeig. Also was ich wirklich praktisch finde, ist, dass man erinnert wird, aufzustehen, wenn man zu lange gesessen hat. Und dann auch, also mein Büro und meine Wohnung sind relativ dicht beieinander, aber doch eine Entfernung, die mein Auto fahren könnte. Und wenn ich halt sehe, okay, Tagesziel noch nicht erreicht, dann tatsächlich gehe ich manchmal. Also es hat mich schon ein bisschen bewusster gemacht dafür, wie viel ich rumsitze, das muss ich sagen.
Aber gib zu, du brauchst es, du willst die Punkte haben, die Bonuspunkte.
Nee, tatsächlich nicht. Weil wenn man das anfängt, dann ist genau dieser Effekt. Es ist eher so, dass ich so denke, ja, das ist ein guter Anreiz, aber nicht zu sehr darauf schielen.
Okay, aus Zeitgründen lasse ich das jetzt mal so stehen.
Danke. Die letzte Musik passt thematisch nochmal zu unserem letzten Thema. Alexander Soborow macht nämlich als Purely Grey mit einem Tracker Musik. Dabei geht es aber nicht um Fitness. Es gibt nämlich auch Musikprogramme, die genauso heißen. Und das Ergebnis kann sich hören lassen. Bath Bombs von Purely Grey. Wir sind Markus Richter.
Und Vera Linz.
Und sagen Tschüss.
Tschüss.